Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gymbraincasts. Das ist Episode Nummer 66 und wir haben uns heute hier für eine Themenepisode versammelt. Wir werden heute in der eigentlich ja ursprünglich gewohnten Vierer-Konstellation, die jetzt doch schon länger nicht mehr am Start war, denke ich, einen guten Talk haben über erstmal wie immer Wochenrückblicke, was bei uns so abgeht und dann, wie gesagt, in die How to Grow Hams-Thematik eintauchen. Das wurde sich gewünscht von einem Zuhörer und ich glaube, das wird auch ja, einigen Leuten hier draußen was bringen können. Wir werden darauf eingehen, Anatomie wie immer. Wir werden darauf eingehen, Übungspools, also welche Übungen sind sinnvoll. Welche Übungen sind vielleicht auch weniger sinnvoll? Was sind unsere Lieblingsübungen? Programming-Überlegungen, also Volumen, Frequenz etc. Rep-Ranges, Ausführungstipps, häufige Fehler, bla bla bla. Am Ende des Tages werdet ihr auf jeden Fall hier einen sehr, sehr guten Guide bekommen, was ihr tun müsst, damit eure Hams endlich wachsen werden. Und das ist unser heutiges Ziel. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir beginnen mit dem Wochenrückblick von Adrian, denn der war letzte Woche nicht dabei. Adi, wie geht's dir? Alles fit? Alles gut? Wie läuft die Prep?
Ja, Prep läuft sehr gut. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin gar nicht mehr sicher, was ich schon alles erzählt habe. Ist so vieles passiert in letzter Zeit, aber bei mir ist jetzt finally das Praktikum zu Ende. Ging ja jetzt seit Anfang Januar mache ich ein Praktikum. Dementsprechend habe ich da eigentlich zu 100% unterrichtet, einen Vollzeitjob gehabt, daneben halt auch Coaching und Training und so weiter. Also war eine anstrengende Zeit. Wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen nochmals, da ich da noch den praktischen Abschluss hatte von meinem Studium. Also das Praktikum hat geendet mit Diplomlektionen, die ich planen musste, musste da Arbeiten dazu schreiben und das Ganze natürlich auch durchführen, wurde da bewertet, das Ganze reflektieren und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr, sehr stressige Zeit. Ist jetzt auch zu Ende. Also bin ich sehr, sehr happy. Da ist wirklich unglaublich viel von mir abgefallen. Man sieht es mir aber noch an, glaube ich. Ich bin ziemlich im immer noch ziemlich ermüdet, wobei das Ganze jetzt deutlich besser wurde, weil ich hatte letzte Woche, also in Prep-Woche 3, glaube ich, war das, hatte ich einen Refeed, den nächsten Refeed bekommen, also ging ziemlich schnell, weil das Gewicht doch ziemlich rasant nach unten gegangen ist und habe da einiges an Carbs reinbekommen. Das Ganze hat wirklich Wunder bewirkt, Training-Performance und auch Wohlbefinden im Alltag war deutlich besser. Ich habe wieder viel, viel mehr Energie im Alltag. Und wenn halt mal eine Nacht nicht ganz so lang ist oder nicht ganz gute Schlafqualität, kann ich trotzdem gut performen und fühle mich nicht halb tot. Und immer, das ist schon sehr nice. Es gab auch den ersten Increase in den Kalorien schon wieder. Also ich bin jetzt auf, glaube ich, etwa 3100 Kalorien an Training Days und 3000 an Rest Days, was doch unglaublich entspannt ist. Von dem her, das läuft schon mal sehr geil. Auch Trainingsperformance ist dementsprechend momentan sehr, sehr gut. Hunger hält sich alles in Grenzen. Also Prep läuft sehr gut. Habe jetzt auch heute wieder ein erstes richtiges Lowest in bekommen seit dem Refeed. Bin jetzt bei 90,7 Kilogramm. Also habe da nochmals seit dem tiefsten, das ich vorher hatte, ein halbes Kilo gedroppt, was doch sehr, sehr solid ist. Also auch die tieferen die höheren Kalorien scheinen sehr, sehr gut zu funktionieren.
Interesting. Ich bin so, bei meinen Prep-Athleten war genau das Gegenteil der Fall. Ich muss bei allen in den letzten Wochen nochmals die Kalorien reduzieren, weil die Drops nicht kamen. Und ich glaube, nein, bei Bela war es aber auch so, du musstest bei deinen Leuten auch die Kalorien wieder erhöhen, gell?
Ja, also ich habe jetzt eigentlich nirgends Kalorien erhöht, aber es ist auf jeden Fall eher, dass ich sie erhöhen müsste, als dass ich sie senken müsste. Habe das alles auch nochmal mit Ramon abgesprochen und wir sind da zum Entschluss gekommen, dass wir da dieses Momentum erstmal noch mitnehmen im Gewichtsverlust.
Ja. Es braucht auch immer so ein bisschen Feingefühl. Es ist eine Gratwanderung zwischen Momentum mitnehmen und halt nicht die gute Ausgangslage, was den Stoffwechsel, das Wohlbefinden und die Trainingsperformance angeht, halt kaputt zu schießen.
Kommt halt auch sehr, sehr stark darauf an, was das Feedback der Person ist. Also
Absolut.
bei Adi jetzt war ja das Feedback zum Beispiel eben, Trainings waren schon härter, Diät-Symptome und so waren ja auch schon ein bisschen mehr jetzt mit den tieferen Kalorien. Du hast jetzt auch einen Refeed sehr stark gespürt. Und bei meinen Leuten war es jetzt halt eher so, ja, ich habe gar keinen Hunger, es ist todsentspannt, Training immer noch progressiv.
Ja
Dann
gut, das
musst du
darf
auch
man
nicht
halt auch
unbedingt,
nicht
ja.
overraten. Ich meine, bei mir war Training auch entspannt. Ich hatte keinen Hunger. Ich habe einfach im Alltag bemerkt, Energie ist weniger, aber ich konnte trotzdem gut performen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich da irgendwie unbedingt eine Kalorienerhöhung brauche. Nur das Gewicht war der Indikator da. Und bei mir ist halt wirklich, ich bin glaube da wirklich so ein Sonderfall, was das angeht, auch mit der Body Fat Distribution, wenn man das unglaublich schwer einschätzen kann bei mir. Und da müssen wir einfach auch vorsichtig sein. Ich meine, heute habe ich auch mit den neuen Details gesehen und die Hams kommen halt, sind halt schon ziemlich geteilt. Wenn ich mich vornüberbeuge beispielsweise und Glute Separations kommen auch immer mehr rein und ich bin immer noch bei 90 Kilogramm. Definitiv.
Wenn du dich vorne überbeugst. Danke für dieses Detail.
Müssen wir in die
Ja.
Check-in-Shots mit ein reinnehmen?
Wichtig.
Das will ich mir jede Woche geben.
Perfekt.
Nein, auf jeden Fall. Also ich sehe das schon bei dir, dass man vorsichtig sein muss. Auf jeden Fall, dass wir das halt dann nicht, dass wir dich nicht zu schnell runtergrätschen. Und ja, ich finde aber trotzdem so, dieser Energielevel ist schon auch ein guter Proxy so irgendwo durch. Es war ja überhaupt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie mit der Intention dich gerefeedet habe, weil ich das Gefühl hatte, dass du es mental nicht mehr packen würdest, sondern einfach so die Gesamtsituation ja, hat da einfach meiner Meinung nach danach geschrien, halt da ein bisschen dagegen zu drücken, auf jeden Fall. Yes, du bist jetzt in Deutschland, richtig?
Ja, bin gerade nicht zu Hause, sondern in Deutschland mal noch ein paar Tage etwas mehr entspannen. Zu Hause würde ich mich wahrscheinlich wieder mit Arbeit vollpacken, was halt auch überhaupt nicht das Ziel ist, aber man kennt's.
Wann dann beginnt das Studium nachher wieder, oder was?
Nee, das Studium beginnt erst Mitte April, wo ich das erste Mal wieder Präsenz habe. Ich habe Online-Module, die ich machen kann, absolvieren kann. Ich habe das Semester jetzt auch mehr Zeit für Masterarbeit schreiben, aber ja, Masterarbeit wird wahrscheinlich etwas aufgeschoben. Ich habe 5 Jahre Zeit.
Das kriegst du in der Woche easy hin, trust.
Was?
Fünf Jahre?
Was ist mit 5 Jahren?
Masterarbeit muss einfach innerhalb von 5 Jahren abgegeben werden.
Aber du bist, du, also, das ist so der Latest, wo sie dann
Ja.
sagen, so jetzt eben.
Aber ich
Also.
werde mir da, wenn ich merke, ich brauche die Zeit in der Prep, da werde ich mir da keinen Pressure machen und mache es danach eigentlich im Januar nächstes Jahr, die Masterarbeit dann innerhalb von 1, 2 Wochen, wo ich dann eben mit dem Studium fertig bin.
Dann gibt es aber
Wichtig.
schon auch ein gutes Argument, das einfach während der Prep kurz zu machen. Wäre das
Ja, kommt
vielleicht.
halt darauf an, wie das Feeling und so weiter ist.
Safe.
Werden wir dann sehen.
Stabil.
Ja, gut.
Gut, dann müssen wir kurz für Bela übernehmen. Toni, wie geht's dir? Du hast fresche Seiten. Ja.
Ich komme ziemlich straight vom Barber-Besuch, der mich wirklich komplett misshandelt hat. Ramon sollte noch seine Kopfhörer einstecken, weil wir sind hier immer bemüht, für euch die beste Qualität an den Tag zu legen. Deshalb vermeiden wir es auch während dem Podcast zu essen, zu trinken, sonstige Geräusche von uns zu geben. Also ihr kennt uns. Nein, Spaß beiseite. Ja, bei mir ist wirklich momentan baut sich wieder Momentum auf. Also eine Woche zuvor war ich ja wirklich eher so gut im Bruch und gut im Loch nach dieser Diplomarbeit. Und da hat sich jetzt wirklich einiges getan. Ich habe in etwa 4 Tage gebraucht, bis ich wirklich wieder so gesagt habe, okay, jetzt heute stehe ich auf und ich fühle mich wirklich gut. Und dementsprechend sind auch die Trainings jetzt wieder besser geworden. Und dementsprechend war heute sogar ein neues Lowest In bei mir. Ihr wisst, ich habe so eine ziemlich easy peasy Diät, die ich nebenbei fahre. Wirklich kein großes Defizit. Und von daher, was runzelst du so die Stirn, Ramon?
Das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ach stimmt, du hast mal
Doch,
gesagt,
doch,
dass du
doch.
in die Diät startest. Das kann sein. Aber trainierst du noch? Weil ich habe dich nie mehr im Gym gesehen.
Nein, ich mache eine Diät ohne Training. Ich will mal schauen, was einfach so hängen bleibt.
Wie viele Muskeln du verlieren kannst.
Genau. Damit wir alle eine Case Study haben, wie viele Muskeln wir verlieren können. Ja, also ich bin noch im Gym. Ich bin aber ein bisschen zu anderen Zeiten im Gym. Anyway, spielt ja keine Rolle. Die letzten 2, 3 Sessions waren wirklich wieder sehr gut. Auch so dieser Drive, der zurückkam in den Sessions, was ich wirklich vermisst habe. Es hat mir so ein bisschen diese Prep-Flashbacks gegeben, so die Sessions davor, wo du einfach so hineingehst und so, okay, ich mach halt einfach die Session. Obwohl ich nicht mal in der tiefsten Prep so wenig Drive hatte, weil du trotzdem in der Prep, also ich zumindest in der Prep immer versucht habe, alles drumherum entsprechend zu priorisieren und dort war ich einfach wirklich so hart am Sack. Aber es geht bei mir auf jeden Fall bergauf. Neues Lowest In war heute, by the way, 95,5. Ich sehe noch keine neuen Details, wenn ich mich vornüberbeuge. Das nicht. Vielleicht kommen die dann so mit 90, irgend sowas.
Was ist so das Zielgewicht, was du so... Ich weiß, vielleicht ist auch kein Gewicht geplant, aber man hat ja immer so eine gewisse Vorstellung.
Ja, safe. Ich habe es im Kopf, so in der Herbstsaison rum, so gegen die 88 bis 90 zu sein. Also wirklich ein ganz entspanntes Defizit, ohne groß irgendwie Pressure aufzubauen, um einfach mich, vor allem dann halt im Sommer auch ein bisschen agiler zu sein, mit einem tieferen Körpergewicht, mich nicht so in diesem Sinne lethargisch zu fühlen. Das ist so das Ziel. Und ich glaube, wenn es so weitergeht wie bis jetzt, dann ist das wirklich die einfachste Diät ohne große Hindernisse, die ich jemals gemacht habe.
Und was sind deine neuen Trainingszeiten, wenn du uns da auch noch einführen kannst? Sind das jetzt Early Morning Sessions oder Early Night Sessions oder was ist da momentan dein Schlachtplan?
Also so Early Morning Sessions sind ganz sicher nicht mehr. Das habe ich nur so ein paar Mal gemacht, wenn es halt nicht anders geht. Trainingszeiten sind
so
momentan
wie das
Eisbaden
Kappa.
Ja, so wie das Eisbaden Kappa. Ich
Damit
muss,
man
by the way,
Wasser wechseln.
Ich habe eine Ansage von meiner Freundin bekommen, dass ich das verdammte Wasser wechsle, weil es haben sich Algen darin gebildet. Also, ja. Habe aber keinen Bock, da die 30 Mal hin und her zu laufen. Aber ich muss machen. Anyway. Ja, ich trainiere meistens so zwischen 17 bis 18 Uhr. Jetzt irgend sowas um die Zeit. Und die Sessions... Was lacht ihr so?
Ich will jetzt nicht sagen, aber Bro, das sind doch die Zeiten, wo wir jetzt immer trainiert haben.
Also, ja.
Okay. Ja, ich habe nur gemeint, du hast dir gesagt, dass ich habe dich gefragt, ob du noch im Gym bist, weil wir dich schon ewig nicht mehr gesehen haben. Das
Junge,
war obviously ein Joke.
Wenn du immer Rest hast, wenn ich trainieren gehe, gehst du heute ins Training? Ja. Nein, du hast Rest, oder?
Was, heute?
Ja, gehst du ins Training?
Ich gehe heute ins Gym. So 17, 18 Uhr.
Nein, du hast Rest.
Nein, ich gehe wirklich ins Gym.
Okay.
Aber das ist wirklich ein Phänomen. Der Ramon hat immer Rest, wenn ich im Top-Gym bin.
Ja. Ich sehe Adrian häufiger als Ramon. Also von daher.
Ich habe auch immer Rest, wenn Bela Trainingstag hat. Ich habe immer Rest, wenn Toni trainiert und immer Rest, wenn Adi im Top-Gym ist.
Aber ich sehe Toni ja auch nie. Das ist ja komisch. Und Adi eigentlich auch nie.
Also wir haben uns einige Male gesehen.
Ich habe dich, glaube ich, zweimal gesehen, seit du
nee,
im Top-Gym trainierst. Oder?
Öfter. Wir haben uns öfter gesehen als zweimal.
Maximum
ja,
zweimal.
Jungs, ich sag's, wenn man keine Story macht, dann war man auch nicht trainieren, oder?
Das ist
Ja.
Vielleicht der Punkt.
Das
Darum habe
vielleicht
ich das Gefühl, dass du nicht im Gym warst, weil du nicht eine Story gemacht hast.
Das kann es vielleicht sein, ja. Auf jeden Fall, ich trainiere zu normalen Zeiten. Ja und ja, ich trainiere noch. Sessions plus minus 90 bis 100 Minuten, funktioniert wirklich wunderbar. Kann aber auch mal sein, zum Beispiel am Sonntag habe ich mir gut Zeit gelassen, da waren es dann auch mal 2 Stunden, was dann auch okay ist.
Stabil. Entschuldige die vielen stichelnden Rückfragen.
Ja, alles, das kommt alles zurück. Das wird alles Karma sein. Irgendwann wird alles Karma sein. Aber Ramon, wie geht's dir? Trainierst du noch fleißig oder hast du schon vor der Prep aufgehört zu trainieren? Was auch immer, schieß los.
Ich trainiere auch noch.
Okay.
Nein, ja, es ist. Heute steht die letzte Einheit vor der Prep an. Dann geht es 4 Tage nach Barcelona und dann, ja, heißt es für mich auch Kickoff. Ich habe jetzt die letzten Update-Bilder gemacht vor der Prep. Sah ziemlich fett aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gut, dass wir da langsam reinstarten. Adi rollt schon die Augen. Ja, ich würde es wirklich so betiteln. Die letzten Tage wieder so ein bisschen Angst gehabt, dass ich krank werde. Ich glaube, ich habe es aber über den Berg geschafft. Ich fühle mich heute eigentlich wieder gut. Ja, der Klassiker halt. So plötzlich kratzender Hals und der Energielevel, der ein bisschen runterging. Aber ich glaube, ich habe das relativ gut gemanagt. Gestern Legs gehabt, da trotzdem für die Einheit gegangen. Ich habe das auch mit Daniel kurz zurückgesprochen. Aber halt einfach nicht diese ehrenlosen Raps mitgenommen, bisschen was im Tank gelassen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und ja, eine Good Night of Sleep gestern reingebracht. Heute die war ein bisschen vertrümmert, aber ja, dementsprechend wieder fit und ready. Hab Bock jetzt, ja, die Prep zu starten. Also ich habe eigentlich keinen Bock jetzt noch 4 Tage zu warten. Ich bin wirklich ready zu starten, aber es gibt jetzt nochmal einen kurzen Deload. Ich hatte ja einen kurzen Trainingszyklus, auch nur 4 Wochen. Jetzt gibt es für mich wieder mal ein paar Rest-Days, wie man es von mir ja natürlich kennt. Dementsprechend, ja, gehen wir 4 Tage off und dann wird in die Prep reingebrettet.
Ich finde das einen interessanten Punkt, weil es ist etwas, was ich bei mir im Coaching auch sehr oft mache, gerade wenn du so einen Umschwung hast von Phasen, dass du da einfach nochmal, egal ob es jetzt nur ein 4 Wochen-Zyklus davor war, einfach noch diese Pause machst und dann fully recovered in die neue Phase reinstartest, gerade auch jetzt normale Diät oder whatever das dann auch sein mag, erachte ich meistens als sehr, sehr sinnvoll. Macht ihr das auch meistens so? Ja.
Ich plane halt meistens die nächste Phase halt mit dem Reload, der halt so dann meistens so gesetzt wird, wie sie halt im Durchschnitt so sind. Und aber wenn es jetzt so ist, würde ich jetzt auch das so machen, dass ich jetzt noch ein Reload setze, auch wenn es jetzt nur 4 Wochen waren, weil sonst gehst du halt in die Diät oder in die Prep rein, drückst
Nach
2 Wochen
2 Wochen,
durch
ja.
und dann bist du wieder im Deload und das bringt halt auch nichts. Von dem her, gerade wenn so eine neue Phase ansteht, meistens ist das ja dann auch eine Diätphase, weil wenn du halt von der Diätphase in den Aufbau gehst, ja, ändert sich hier ja eh nicht so viel. Finde ich es schon gut, um einfach mehr Runway zu haben, um dann pushen zu können.
Ja, also ich finde es gerade eigentlich smart, das mache ich auch oft, den Messzyklus vorher eigentlich kürzer zu halten. Also entweder halte ich den Messzyklus da kürzer oder ich deloade länger, weil ich möchte nicht riskieren, wenn ich eine Prep oder eine Pre-Prep oder whatever starte, dass da noch Fatigue irgendwo hängt, die man nicht los wird, aber es man nicht bemerkt hat. Und da gehe ich lieber auf Nummer sicher deload etwas länger oder mache einen kürzeren Meso zuvor, damit wir da wirklich fully recovered sind und da auch alle Kapazitäten haben für die Diät danach.
Ja, das ist ja auch so die Priorität jetzt hier bei mir, die letzten Wochen oder die letzten Tage jetzt auch, ist ja nicht mehr darauf, jetzt irgendwie so viel Muskeln wie möglich mir zu erarbeiten, sondern das ist eh schon geschehen, sondern jetzt halt der größte positive Hebel, den man jetzt haben kann, ist halt erholt in die Prep zu starten. Dementsprechend habe ich auch richtig Eierflattern bekommen, als ich so das Gefühl hatte, fuck, jetzt werde ich nochmals krank, weil das wäre timingtechnisch schon ein bisschen Müll gewesen. Aber ja, wenn es jetzt so gewesen wäre, wäre es halt so gewesen. Gut, ja, ich denke, mehr gibt es zu mir nicht zu sagen. Ja, Bela, wie geht's dir? Was geht ab? Giant Killer.
Ich mach dann mal wieder das rudimentäre, den rudimentären Abschluss, den radikalen Abschluss, weil ja, es gibt wie immer nicht so viel zu sagen. Also letzte Woche trainiert, ganz normal. Ja, eigentlich alles in Ordnung soweit. Deload steht jetzt an, also noch nicht jetzt, aber bald. Übereinstimmender Konsens von Tobi und mir war jetzt sicher noch 2 Einheiten mitzunehmen, also Push und Pull. Die nächsten Einheiten, die noch anstehen, die sicher noch mitnehmen. Vielleicht auch noch einen zusätzlichen Leg Day dann, je nachdem, wie ich mich dann fühle an dem Tag. Und dann geht es entweder danach oder wir nehmen nochmal ein paar Einheiten mit. Einfach jetzt immer so ein bisschen auf tägliche Basis entscheiden, ob es eben in den Deload geht oder nicht, was auch eigentlich die Entscheidung sehr stark mir überlassen wird. Und ja, das ist momentan so ein bisschen das, was abgeht. Ich merke auf jeden Fall schon, dass der Stress höher wurde. Irgendwas hat meinen Körper so ein bisschen ja, genommen, Wolli, kann man sagen. Und zwar habe ich jetzt so eine Fieberblase bekommen auf der Lippe, so oft im Mund und so. Und das sind halt schon immer sehr, sehr typische Stresssymptome. Und ich merke auch, brauche mehr Schlaf, habe ich glaube letzte Woche schon gesagt. Entsprechend wird es sicher bald soweit sein, dass wir da diesen Deload einläuten. Aber eben, wie gesagt, wahrscheinlich noch 4, 5 Tage, die wir noch weitermachen, bevor es dann effektiv soweit sein wird. Genau, ansonsten aber eigentlich von meiner Seite nicht mehr viel zu berichten. Und somit würde ich sagen, gehen wir rein in die heutige Episode, meine Freunde. Und zwar, wie gesagt, How to Grow Hams. Toni hat eine wunderschöne Outline gemacht für diese Episode. Darum bedanken wir uns erstmal schon hier bei Toni. Und ich würde auch gleich das Wort abgeben an Toni, damit er hier durch seine selbst kreierte Outline führen kann und das Ganze so ein bisschen in die Hand nimmt. Passt das, Bro?
Ja, passt. Und die Outline habe ich by the way gemacht, als wir 10 Minuten auf Adrian gewartet haben. Nur so ein kleiner Insight.
Cap,
Kein
sage ich.
Cap. Ja gut, also, wie Bela schon eingeläutet hat, ihr kennt das Format How to Grow von uns. Ich denke, Hamstrings ist vielleicht eher ein Muskel, über den weniger gesprochen wird in solchen Formaten. Wahrscheinlich auch etwas, wo wir ein bisschen kürzer drin sind im Vergleich zu Quads.
Könnte auch vielleicht der
Nichtsdestotrotz,
Grund sein dafür.
könnte auch sein. Könnte auch sein. Wir beginnen mit Anatomie und wie wir das immer so gerne machen. spielen wir den Ball hier an Adrian zu, der auch für seine Verspätung hier etwas bluten muss.
Da blute ich jedes Mal, obwohl ich immer
Ja, du,
glücklich
ja,
bin
ich weiß,
dann.
da blutest du jedes Mal. Aber du hast ja meine Notizen, von daher. Adrian, wenn du jemandem erklären musst, hey, die Hamstrings, die Muskelgruppe der Hamstrings, für was sind die zuständig? Was ist so ihre Funktion, damit wir uns alle so das Grundkonzept von den Hamstrings und ihrem Bewegungsablauf vorstellen können?
Ja, also ich denke mal, die Ansätze und Ursprünge lassen wir da weg. Das wird sonst too much hier bei dieser Muskelgruppe. Aber man kann grob sagen, dass eigentlich die Hamstrings also über die Hüfte ziehen und über das Kniegelenk und deshalb zwei primäre Funktionen haben. Zum einen ist es die Streckung der Hüfte, also die Hüftextension, und die Beugung des Knies, also die Knieflexion. Was so die zwei primären Aufgaben sind. Sie übernehmen natürlich noch weitere Aufgaben, beispielsweise die Außenrotation. Da geben sie einen gewissen Support. Deshalb ja, ist es auch eine weitere Funktion. Und was man vielleicht noch anmerken muss, es gibt einen Teil des Hamstrings, der nicht über die Hüfte zieht. Und das ist der kurze Kopf des Beinbizeps. Der zieht nur über das Kniegelenk. Deshalb hat er auch eine ja, Sonderstellung irgendwo durch, wo wir auch vielleicht darüber diskutieren können später, inwiefern man das Ganze berücksichtigen soll oder nicht. Ich denke, das ist so grob zusammengefasst. Viel tiefer würde ich da auch gar nicht gehen in das Thema, in die Thematik. Also das sollte so eigentlich passen.
Gut, und da greife ich mal das Learning auf, was wir von den letzten How-To-Episoden ha hatten. Wir sprechen von Extension, Flexion. Vielleicht ist das nicht allen Leuten so, sind das nicht allen Leuten so gängige Begriffe. Wenn du das wirklich so für, ich glaube, Ramon, du hast ein Format auf TikTok, das du so machst. Wenn du das wirklich erklären müsstest, ohne Fitnessbegriffe zu verwenden, wenn du das so willst. Extension, Flexion. Damit sich da jeder was drunter vorstellen kann.
Also ich jetzt.
Ja, ich kann es natürlich, ja, kann ich auch. Also, Extension der Hüfte. Am Ende des Tages ein einfaches Beispiel. Ihr steht, beugt euch nach vorne und dann kommt ihr wieder hoch. Also, wenn Adrian seine Hams entsprechend seine neuen Details ansehen will, wenn er vorgebeugt ist, um sich dann wieder entsprechend aufzurichten, muss eine Extension der Hüfte erfolgen. Also die Streckung des Hüftgelenks. Ich glaube, damit hat das jeder entsprechend verstanden. Und dann die Flexion im Kniegelenk ist nichts anderes, als wenn ihr euer Kniegelenk beugt. Also für diejenigen von euch, die schon How to Grow Quads gehört haben, dort haben wir die Extension im Kniegelenk und hier haben wir die Flexion im Kniegelenk, also die Beugung des Kniegelenks. Und ich glaube, diese beiden Funktionen sollten soweit allen somit geläufig sein. Wie Adrian das gesagt hat, die Hamstrings, das ist nicht ein Muskel, das sind mehrere so Muskelstränge, die Wissenschaft hat diesen Muskelsträngen unterschiedliche Definitionen gegeben, unterschiedliche Namen gegeben. Einer davon geht nur über ein Gelenk. Das heißt, ihr könnt euch schon mal merken, dieser Strang des Hamstrings hat nichts an der Extension der Hüfte zu tun, sondern nur mit der Flexion des Kniegelenks. Also das so ein bisschen die Basics. Natürlich diese Muskelgruppe auch eben noch an Supportive Functions beteiligt, also wie eben beispielsweise die Außenrotation von Ober- und Unterschenkel. Genau. Gut. Dann gehen wir hinein in das zweite Ding. Wir haben die Funktion besprochen, die Anatomie, da so ein bisschen die Basics. Was sind so grundsätzliche Übungen, mit welchen wir die Hamstrings trainieren können? Und da spiele ich den Ball mal an Ramon zu. Ramon, Basics. Mit welchen Übungen kann man die Hamstrings trainieren?
Also ich denke, wir gehen ja da eigentlich immer so ein bisschen von der Funktion zu den Übungen. Und eigentlich müssen wir da ja eigentlich Übungen finden, um den Hamstring ja mit seinen Funktionen zu trainieren. Und dann können wir einmal natürlich diese Hüftstreckung ja mit reinnehmen. Und das wären so zum Beispiel also diese Deadlift-Variationen. Wenn ihr zu den Deadlifts, gerade Stiff-Leg-Deadlifts und RDLs nochmals, ja, detaillierten Input wollt, könnt ihr die Episode von der letzten oder die letzte Episode abchecken. Wir werden aber wahrscheinlich jetzt dann auch gleich noch über die ein bisschen sprechen. Also eigentlich eine Deadlift-Variation oder in vielen Gyms ist sie auch sehr beliebt, so Hyper-Extensions oder halt eine Glute-Ham-Raise. Das würde ich so, sind so gängige Übungen für die Hüftstreckung. Und dann um das Bein zu beugen, um diese Funktion zu trainieren, haben wir natürlich die Beinbeuger-Übungen. Und die können wir natürlich dann auch in verschiedenen Positionen machen. Einmal mit gestreckter Hüfte oder gebeugter Hüfte. Und ich denke, da kommen wir jetzt dann so ein bisschen zu sprechen mit den Vor- und Nachteilen, ja, der verschiedenen Übungen. Yes. Das würde ich so mal hier in den Raum werfen.
Okay, dann beginnen wir mit der ersten, ich sag's mal, Gruppe. Wir nehmen die Übung für die Extension der Hüfte. Bela, wenn du ein Programming machst und die Extension der Hüfte, also die, da habe ich das deutsche Wort vergessen, perfekt, die Hüftstreckung, here we go, ins Programming nimmst, mit welchen Übungen arbeitest du? Was sind deine Übungen, die du verwendest? Was sind deine Go-Tos? Wo siehst du Limitationen bei gewissen Übungen? Einfach so ein bisschen deine Gedanken zu allgemeinen Übungen, um die Hüftstreckung zu trainieren.
Ja, also ich denke, wenn wir jetzt da einfach Ramons Grundlage oder Ramons Definition von Übungen ansehen, die er hier gegeben hat, Hyperextensions, Hinges und vielleicht noch der Glute Raise, die da reinnehmen, dann denke ich, spielt das oder gibt das so den Gesamtkontext ziemlich gut wieder an Movements, die du oder die ich als sinnvoll erachte dafür. Was meiner Meinung nach in so gut jedes Programming reingehört, ist eine Variation an Hinge, also sowieso irgendeine Deadlift-Variation, sei es jetzt ein Conventional Deadlift, Stiff-Leg Deadlift, RDL, whatever, in diversen Variationen und Formen und Farben. Und wenn du jetzt natürlich die Hamstrings spezifisch stark trainieren möchtest, macht es natürlich Sinn, entweder den Stiff-Leg Deadlift oder den RDL hier auch direkt zu wählen, weil sonst würdest du halt einfach super viel Stimulus für Hamstring auf der Strecke lassen. Und ich denke, das wäre relativ dumm. Wenn du jetzt aber Hamstring im Gesamtkontext nicht so stark priorisieren möchtest, vielleicht hast du auch einen Conventional Deadlift drin als Hip Hinge Movement und du möchtest irgendwie trotzdem noch diese Hüftstreckung trainieren, dann erachte ich es dann als relativ sinnvoll, sich hier mal so ein bisschen Gedanken zu machen über das Gesamtvolumen auf dem unteren Rücken oder einfach auf die Gesamtbelastung auf den unteren Rücken. Und da kommt dann meiner Meinung nach eben eine Hyperextension oder eine Hip Extension, was ich auch tatsächlich gerne programme, zum Beispiel an der Smith Machine oder eine Gluteum Raise sehr, sehr gut into play, weil du dort halt genau eben jene Hüftstreckung sehr, sehr gut trainieren kannst, ohne dass du eine große globale Ermüdung hast und ohne dass du entsprechend auch viel Lower Backloading hast. Und das sind so ein bisschen Punkte, die ich ansprechen würde, was das Ganze angeht. In the end of the day, wie wir auch letzte Woche schon besprochen haben, bei Stiff Leg Deadlift versus RDL ist das Ganze auch eine relativ große Präferenzsache. Aber ich denke, wenn du einfach mal beginnst mit Stiff Leg Deadlift oder RDL, wirst du relativ gut fahren, unter Umständen das vielleicht auch an einem anderen Tag noch ergänzt mit Hyperextensions oder eben diesen anderen Variationen, die wir schon erklärt haben, dann bist du wahrscheinlich sehr gut dabei. Ich glaube jetzt gerade mich zu erinnern, dass Toni mal eine Phase hatte, wo du RDLs gemacht hast und dann noch Hyperextension oder umgekehrt Hyperextension und dann noch RDL, richtig?
Ja.
Das fandest du ziemlich geil, nicht?
Ja, einfach auch von einem Aspekt von der Gesamtloadbelastung, sowohl Lower Back als auch ZNS, kann das auf jeden Fall Sinn machen. Für alle Hyperextensions an der Smith Machine, damit ihr euch das vorstellen könnt, also da stellt ihr die Smith, ich gehe mal, ihr nehmt alle das Gleiche an, da stellt man die Smith Machine eigentlich quasi fix ein und imitiert so diese Hyperextension Bank,
Ja, eine
oder?
Hip Extension einfach eigentlich, ja.
Damit sich da alle etwas drunter vorstellen können und dann nicht irgendwie mit der Smith, mit der
Kein Good
Bar selbst,
Morning.
ja, irgend sowas machen. Ja, also auch ein Tool, das ich selbst ziemlich gern nutze, um eben so ein bisschen im Gesamtprogramming entsprechend etwas mehr Volumen noch für diese spezifische Hüftstreckung hineinzubekommen. Und ich denke, etwas, das nicht so viele machen, habe ich so das Gefühl. Also ich sehe Hyperextensions nicht so viel in Programmings.
Ich glaube, sie hatten ziemlich eine Phase, wo sie relativ weit verbreitet waren. Aber jetzt siehst du es eher bei Leuten, die nicht so tief in der Bubble sind, als bei Leuten, die tief in der Bubble sind, habe ich auch das Gefühl.
Weil ich finde schon, Hyperextensions mit guter Kontrolle, wo du wirklich, du kannst bei Hyperextensions auch 420er vorne hin halten, wenn es sein muss. Geht auch. Aber du kannst doch Hyperextensions ausführen mit 10, 15, 20 Kilo. Und das finde ich schon ein sehr, sehr stark unterschätztes Movement. Wenn du dann Hyperextensions machst und 420er loadest, dann frage ich mich, wieso machst du nicht gleich einen Hinge? Das ist vielleicht ein anderes Thema. Also ein Hinge, wo du wirklich auch Gewicht bewegst. Aber anyway.
Aber da hätte ich jetzt mal eine provokative Frage dazu.
Ja.
Wenn du sagst, Hyperextensions mit wenig Load viel Feeling zu machen, wieso machst du dann nicht einen Dumbbell RDL mit wenig Load und hast das da mehr Load in der Dehnung? Und damit viel Feeling arbeiten, würde auch funktionieren. Hättest du auch weniger Müdung?
Ja, kann ich machen. Ich hasse aber ein Dumbbell RDL.
Ja, valid point. Aber es
Also,
ist halt auch eine Option eigentlich.
safe, safe. Also, heißt ja nicht, dass eine Hyperextension der Holy Grail ist. Also,
Ja.
jede Variation, Abvariation von, sag's mal, den klassischen Hip Hinges. Meine, nehmen einen B-Stance RDL, weil ich nicht sehr gern programme. Also, B-Stance heißt am Ende des Tages Ausfallschritt. Das heißt, ihr habt in etwa 80 bis 90% der Last auf dem vorderen stabilisierenden Bein. Das hintere Bein nutzt ihr nur so auf den Zehenspitzen, um wirklich die Stabilisation sicherzustellen und arbeitet dann mit Kurzhanteln, wo du noch Contralateral Loaded oder Bilateral Loaded arbeiten kannst. Auch ein super Tool. Und da einfach wichtig, dass du dich nicht auf diesen, ich sag's mal, den Trend, der vielleicht momentan ist, wo jeder ein Stiff Leg Deadlift macht, einfach blind einlässt. Also, das in deinem Programming smart inkludierst, wie es momentan gerade halt notwendig ist. Oder
Ja,
wie du es
ich
für
denke,
sinnvoll
ein
achtest.
wichtiger Punkt, den man hier mitnehmen sollte, was eigentlich gar nicht so oft angesprochen wird, je nach Programming kann es auch mal Sinn machen, ein RDL, ein Hinge oder so auch drin zu haben als Variation, wo es nicht einfach nur darum geht, maximal Load zu moven, sondern wo auch einfach mal der Intent im Vordergrund steht, weil ich glaube, das ist etwas, was kaum jemand macht, beziehungsweise von sehr wenigen gemacht wird und von sehr wenigen auch so an die Öffentlichkeit getragen wird.
So ein bisschen auf Dirk Emmerich angelehnt.
Ja, ich meine, man sieht genügend Beispiele, wo das super funktioniert. Und wenn du halt Probleme hast, zwei Sätze RDL zu recoveren oder so, und das kann es halt Sinn machen, einen Backoff wirklich leicht mit Intent zu machen.
Ja, oder auch schon die Position im Programming, oder?
Ja.
Also wenn du, ich meine, was ist der Klassiker in der Bubble? Der Klassiker ist als erstes Movement vielleicht ein Isolationsbeinbeuger-Movement oder ein Lat-Movement oder whatever und dann geht es in zwei Sätze Hinge. Das ist doch so der Klassiker, to be honest, oder? Dann geht es in Top- und einen Backoff-Satz Hinge, was ja auch nicht verkehrt ist, das soll man auch mal wieder sagen. Aber es kann halt je nach Kontext auch Sinn machen, wegen x-tausend Gründen, wie das Adrian gesagt hat, vielleicht auch Mental Anxiety, whatever, dass du einfach den Hinge vielleicht anders ausgestaltest oder ihn halt am Ende der Session hin platzierst.
Was tatsächlich ein Tool ist, was ich gerne nutze, ist Rep Ranges. Also wenn du jetzt auch wieder hier auf das eingehst, was Toni gesagt hat, was der Klassiker, einmal 5 bis 7, einmal 7 bis 11. Aber dieser 5 bis 7er Satz wird halt so viel Ermüdung anhäufen und so viel auch Anxiety anhäufen. Und ich glaube, dass der Room for Failure, der Room for Error bei einem 5 bis 7er Satz generell so viel größer ist als bei nur schon einem 7 bis 11er Satz. Dass ich sehr, sehr oft so mache, dass ich Hinges so programme, dass du zwei 7 bis 11er Sätze hast oder zwei 6 bis 9er oder so, je nachdem halt auch wie reflektiert, sage ich jetzt mal, ich die Person einschätze und wie gut, dass die Person das auch tanken kann, ist das ein Tool, was ich als sehr, sehr valid und auch sehr, 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 sehr wertvoll eingeschätzt habe in letzter Zeit.
Also einige gute Worte hier zu der Bewegungsmustern für die Extension der Hüfte, für die Hüftstreckung. Dann lass uns doch mal weitergehen. Ich spiele den Ball mal wieder Adrian zu. Beinbeuger, stehend, liegend, sitzend. Was sind deine Gedanken? Was programmst du wann gerne? Lass uns da mal ein bisschen drüber abnörden.
Also, ich denke, ich fange mal mit dem Beinbeuger stehend an und den honestly programme ich gar nicht, wenn ich nicht muss. Also, da muss wirklich irgendwie was vorhanden sein, dass ein liegender Beinbeuger beispielsweise beschissen ist oder beides, also sitzend und liegend beschissen oder dass irgendwie einfach mal ein Switch vorhanden sein muss bei einem Movement, weil irgendwie ein Beinbeuger zwar gut war, aber nicht mehr funktioniert oder whatever. Sonst so als Basis habe ich den nie drin. Dann den liegenden Beinbeuger und sitzenden habe ich eigentlich jeweils beide drin, wenn möglich. Normalerweise mache ich das so, dass ich am Tag, wo ein Hinge stattfindet, wenn ich am selben Tag Leg Curls drin habe, den liegenden nehme, einfach weil der halt etwas weniger Muskelschäden akkumuliert und ein Hinge da doch ziemlich disrupting ist für die Hamstrings, ziemlich viele Muskelschäden anhäuft Oder wenn es nicht am selben Tag ist, dann mache ich den Leg Curl in der Session, die vor dem Hinge kommt. Einfach, dass ich da sicher die Recovery sicherstellen kann für den Hinge, dass wir da nicht irgendwie unnötig mit Muskelkater so reingehen. Kann eventuell Overanalyzing sein, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher und sehe da nicht den Grund dahinter, wieso ich das nicht so machen sollte, weil Nachteile hat es definitiv keine. Dann sitzen Beinbeuger ist für mich ein Staple. Wenn man einen hat, muss rein, weil meiner Meinung nach ist der sitzende Beinbeuger das Movement, wo man am meisten Muskelreiz setzen kann für die Hamstrings, wo man die Hamstrings am besten aufbauen kann, weil du bringst die wirklich in eine gute Vordehnung, du trainierst sie in ihrer Hauptfunktion, der Beugung des Knies und kannst da wirklich über eine sehr große Range of Motion arbeiten. Du hast meistens sehr viel Stabilität und kannst da wirklich gezielt die Hamstrings reinziehen, hast da keine Glutes, die da übernehmen können, keinen unteren Rücken, der limitierend ist und deshalb für mich ein absolutes Staple hier.
Ich
Gut,
glaube, das
gute
sehen wir
Worte,
alle
Jungs.
ziemlich gleich. Aber ich möchte was hinzufügen. Beinbeuger sitzen ist ein super Tool, um Hams aufzubauen. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich wenige Movements, wo du so oft so verwertete Ausführungen siehst wie bei einem Beinbeuger sitzend.
Ja.
Auch bei einem Beinbeuger liegend, würde
Ja,
ich sagen.
true. Ich finde
Also.
Beinbeuge liegend fast noch schlimmer als sitzend.
Na, aber da siehst du teilweise Leute, die sind seit 2 Wochen im Gym, die denken, die müssen Stack moven.
Weil man es kann, weil man halt so stabil ist und man halt einfach durch so viel Kompensation das Gewicht schon irgendwie bewegen kann.
Wie findet denn genau so eine Kompensation statt, Roman? Also wenn du jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du jemanden siehst, der einen Beinburger sitzen und einen Beinburger liegend ausführt, was wirst du sehen bei der Execution, bei der Ausführung, was wirst du nicht sehen? Bela kann das sonst ziemlich gut entsprechend, ich weiß nicht, in Pantomime kann er das ziemlich gut darstellen, aber ich will Ramon hier das Wort übergeben.
Ja, also eigentlich grundsätzlich möchte ich, dass eigentlich alles schön stabil bleibt, außer dass sich das Knie halt beugt. Also dass der Oberkörper eigentlich grundsätzlich relativ stabil bleibt, die Hüfte grundsätzlich circa da bleibt, wo sie sind, die Knie, die Fußgelenke und die Hüfte eigentlich circa in einer Linie bleiben während der Bewegung. Und wenn es halt nicht so ist oder welche Kompensation man halt sehr oft sieht, ist erstens halt die Hüfte, die nach vorne wandert. Das ist so der im sitzenden Beinbeuger so der absolute Klassiker. Oder dass sehr viel Bewegung im Oberkörper, so dass in der Dehnung so mit dem Oberkörper so nach hinten gegangen wird und dann wird noch so nach vorne gegangen oder auch noch, also wird nach vorne gegangen und dann während der Bewegung nach hinten, so das ist so der Klassiker, oder halt die Knie extrem nach innen wandern oder extrem nach außen oder die Füße nach außen zeigen, extrem stark. Ja, das sind so die Klassiker beim sitzenden Beinbeuger. Beim liegenden Beinbeuger ist eigentlich meistens einfach so, dass, wenn das nicht so gut ausgeführt ist, einfach die Hüfte nach oben schießt während der Bewegung. Und das hat meistens oder oft nicht mal unbedingt was mit schlechter Ausführung, sondern oft auch einfach mit schlechter Mobilität zu tun. Aber
Oder zu viel Gewicht.
genau, das wollte ich auch gerade sagen, umso mehr Gewicht in tieferen Rep-Ranges du halt bewegst, umso anfälliger bist du halt für solche Kompensationen. Also wenn du halt, ja, ich denke, alle von uns, wenn wir in einer 3 bis 5er Rep-Range Beinbeuger sitzend oder liegend ausführen würden, ja, dann würden unsere Beinbeuger auch scheiße aussehen. Heißt das einfach so als Tipp, wenn du allgemein Mühe hast, gerade beim Beinbeuger, hat Bela schon schön gesagt, auch bei einem Hip Hinge, beginne einfach ein bisschen in der höheren Rep Range. So, es ist einfach viel, viel einfacher. Das ist was, was ich sehr gerne mache, gerade zum Beispiel, wenn jemand Mühe hat mit dem Beinbeuger liegend, mache ich einfach einen Satz mit ziemlich hoher Rep Range, also 13 bis 17 zum Beispiel.
Kann auch noch höher sein, finde ich.
Ja.
Gute Punkte, gute Punkte. Was haltet ihr vom, da gebe ich den Ball zurück an Adrian, dem Trend, dass sich Leute dass man sich beim Beinbeuger sitzen extrem stark nach vorne lehnt für ein bisschen extra Dehnung? Du wusstest, dass ich das fragen muss.
Ja, ganz ehrlich, wenn man Bock drauf hat, mach's, aber ich sehe da absolut überhaupt keinen Sinn dahinter. Klar, man bekommt etwas mehr Dehnung rein, schön und gut, aber du bist so viel weniger stabil in dem Gerät drin. Du wirst auch entsprechend deutlich weniger Load moven und ich glaube, das wird nie worth it sein. Wenn, dann denke ich, wirst du maximal die gleichen Gains rausholen, aber ich bin auch mittlerweile ziemlich überzeugt davon, dass du weniger Gains rausholen wirst, weil man muss auch sehen, da gibt es auch einiges an Evidenz zu, dass nicht mehr Range of Motion, der Dehnung immer besser ist. Es gibt einen Sweet Spot an Range of Motion, den man erreichen muss, um die maximale Hypertrophie rausholen zu können. Aber es muss nicht immer die volle Range of Motion sein. Und dann finde ich es dann irgendwie auch teilweise funny, wie da hingegangen wird. Es wird sich nach vorne gelehnt, aber es wird dann nicht die volle Range of Motion im Kniegelenk genommen, weil die Wade sonst übernimmt. Ja, ich meine, stimmt ja schon, aber da ist dann ein Optimierungswahn vorhanden. Den ich finde, lohnt sich nie. Also, das ist einfach für mich ein Trade-off nie wert.
Ich bin
Also.
grundsätzlich auch dieser Meinung. Also ich sehe es selbst auch, nur bin ich mir nicht so unglaublich sicher. Ja, wenn halt jemand sagt, ich habe so ein deutlich besseres Feeling, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt im Coaching zum Beispiel, ich habe zwei Athleten, die es so ausführen, sagen, ich spüre so viel, viel besser. Und dann ist für mich so der Trade-off, oder bin ich mir zu wenig sicher, dass ich jetzt sage, nein, lehne dich nach hinten, weil es besser ist, so. Ich bin
Ja.
grundsätzlich auch der Meinung, dass ich führe selbst so aus und würde es auch so empfehlen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich spüre es auf die andere Weise besser, bin ich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sage, mach es trotzdem andersrum.
Für mich gibt es einen Grund, um es anders zu machen, also um die Vordehnung mitzunehmen, nach vorne zu lehnen. Und das ist, wenn du einen beschissenen Beinbeuger hast. Wenn du wirklich so einen Scheißteil von Technogym hast, zum Beispiel mit Tibia-Pad, da finde ich, kann das schon funktionieren, weil du wirst dann entsprechend auch weniger Load moven, weil wir alle kennen diesen Beinbeuger, der wird nach hinten gottlos schwer, hat ein Tibia-Pad, du bist da sowieso nicht wirklich stabil drin. Und dann kann es meiner Meinung nach Sinn machen, den irgendwie unilateral mit Vordehnung zu machen, wo man sich nach vorne lehnt. Das ist dann viel, viel besser, finde ich, als wenn man hinten bleibt.
Ja,
Wenn
das
man
war auch,
aber
sorry.
Einen guten Beinbeuger zur Verfügung hat, da bin ich mir schon sehr sicher, dass da die Sensation auch überbewertet wird. Ich weiß, wie es ist, ich habe es auch schon gemacht, dass ich nach vorne gelehnt habe, hat das Ganze ausprobiert, hat sich geiler angefühlt, ja, aber hat sich geiler angefühlt, weil es mehr Stimulus ist, oder hat sich geiler angefühlt, weil ich weniger Load nehmen musste?
Ja, gute Punkte. Was ich da noch einbringen möchte, wie ich es meistens handhabe, und da habe ich mal, ich glaube, es war ein Video von Joe Bennett gesehen, wenn ich richtig bin, der das ziemlich, ziemlich smart analysiert hat. Und zwar, jeder, der sich nach vorne lehnt, sollte sich mal von der Seite filmen beim Beinbeuger. Weil teilweise ist es auch von den Strukturen der Personen so, dass halt durch dieses nach vorne beugen meistens das Ganze vielleicht durch die Lendenwirbelsäule kommt. Und nicht, ich meine, was soll passieren? Du sollst ja entsprechend aus der Hüfte entsprechend noch mehr rotieren, dass du dort beim Hamstring-Ansatz entsprechend noch mehr Dehnung hinbekommst. Und das ist halt etwas, was ich dann sehe. Dann nimmst du halt in diesem Sinne nur negative Punkte mit. Also wenn du dich nur mit dem oberen Rücken nach vorne lehnst, genau eigentlich in der Beckenposition gleich bleibst, der guess what, dann hast du weniger Stabilität, nicht weniger Dehnung und definitiv weniger Gains. Also dieses Big Picture, ich glaube am Ende, wir sind uns alle einig, wird wahrscheinlich nicht matchentscheidend sein, sondern eine gute, fundierte Ausführung ist hier viel, viel, viel zentraler.
Ja, ich finde das, was Adi gesagt hat, noch einen wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass sehr viele Leute nur diesen Technogym-Beinbeuger haben, weil der ja doch ein sehr, sehr verbreitetes Piece of Kit ist, leider in unseren Breitengraden. Wirklich als Tipp, nehmt das mit, ob es jetzt vorgelehnt sein muss oder nicht, sei dahingestellt, kann man machen, wie Adi gesagt hat, aber unilateral wird dort für die meisten Leute der Way to go sein. Wird zwar mehr Zeit brauchen. Ist absolut nervig, aber ihr werdet viel besseren Stimulus und Reiz setzen können, als wenn ihr das Ganze bilateral macht, weil die Stabilität einfach so grottenschlecht, wirklich grauenhaft ist, wenn du das bilateral mit bisschen Load ausführst.
Sehr gut. Dann, ich glaube, die letzte Frage zu den Beinbeuger-Movements, von meiner Seite noch kurz. Adrian hat es vorhin kurz angetönt. Seid ihr Team volle Range of Motion, also bis das Kniegelenk komplett durchgestreckt ist, oder lasst ihr die initialen 15 Grad von der Range of Motion weg. Klammerbemerkung, die Idee dahinter ist da natürlich auch die Wade, also der Gastrocnemius, ich bin schlecht in diesen lateinischen Begriffen, entsprechend an der initialen Kniebeugung beteiligt ist. Adrian hat schon gesagt, du lässt sie weg?
Ja.
Ramon?
Was?
Ich sage immer, versuche auf dein Feeling zu hören, wenn du merkst, also ich finde es sehr personenabhängig. Ich habe schon Personen gesehen, die haben komplett durchgestreckt und haben nur die Hamstrings gespürt. Andere spüren stark die Waden, da höre ich so ein bisschen aufs Feedback. Wenn mich jemand das fragt, und es kommt relativ oft vor im Coaching, sage ich immer, nimm so weit mit, bis du die Spannung verlierst auf den Hamstring oder bis du es nicht mehr so gut spürst. Oder bis du stark die Wade spürst. So, so mache ich es persönlich auch. Also ich nehme zum Beispiel beim Liegenden, denke ich, so 10 Grad nicht mehr mit. Beim Sitzenden nehme ich ein bisschen mehr mit, weil ich ja das dort nicht spüre.
Ich gehe absolut mit Ram und mache genau gleich da.
Gut. Ja,
wie machst du es, Toni?
Das war fast synchron. auch so ein bisschen Feeling abhängig. Ich sehe das Ganze nicht so dramatisch. Also ich gehe da mehr auch so ein bisschen Richtung das, was Adrian gesagt hat. Tendenziell wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Thema von Overanalyzing, obwohl ich teilweise auch dann das Gegenteilige sehe. Also Leute sagen, sie nehmen die untersten 10 Grad nicht mit und sie nehmen dann die untersten 40 Grad nicht mit. Das ist wahrscheinlich nicht so smart, ich habe auch viel. Aber wenn du mir grundsätzlich sagst, hey, ich spüre meine Hams hier sehr, sehr gut und du nimmst fast die volle Range of Motion mit oder von mir aus auch die ganze Range of Motion, hey, dann bin ich d'accord damit, also dann passt das für mich.
Aber vielleicht, um das noch so zu erwähnen, die meisten Personen nehmen dementsprechend bei mir die letzten Prozente nicht mehr mit. Also es ist grundsätzlich, wir haben es ja auch in den Exercise Library Videos so erklärt, dass wir die letzten Grad nicht mitnehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich finde das grundsätzlich nicht so eine schlechte Herangehensweise. Ich schaue dann einfach immer in Technik-Feedbacks und sage mal, hey, schau, versuch mal noch ein bisschen mehr mitzunehmen. Wie fühlt sich das zum Beispiel dann an?
Ja, aber am Ende des Tages, auch das wird nicht much entscheidend sein. Ich glaube, ja, das muss man auch mal sagen. Weil, wieso sollst du das nicht mitnehmen? Weil die Hamstrings nicht mehr einen optimalen Hebel aufbringen können. Also die Wade hier anteilig
mehr Hintergrund hat. Und zwar, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass wenn Leute wirklich ihre Beine komplett durchstrecken, fällt es bedeutend schwieriger, dieses Stacking aller Gelenke und so weiter und so fort aufrecht zu erhalten mit dem gleichen Gewicht und das dann viel einfacher halt die Hüfte nach oben wandert oder die Knie auswärts oder nach innen sich bewegen oder whatever, all das, was wir bei der Ausführung von Beinbeuger-Movements gemacht oder gesagt haben. Und ich glaube, dass du, wenn du sie weglässt, tendenziell mehr Gewicht bewegen kannst mit besserer Technik, als wenn du die letzten Grade mitnimmst, weil einfach ähnlich wie bei einem Lat-Pulldown zum Beispiel, warum empfehle ich zum Beispiel, dass du hier nicht in eine Elevation gehen sollst, weil für die meisten Leute wird es super schwierig sein, halt diese Bewegung ohne das Schulterblatt auszuführen. Und genau dasselbe ist auch beim Hamstring. Viele Leute werden einfach extrem abfälschen. Und so, glaube ich, wird der Reiz netto deutlich schlechter sein, als wenn du sie weglassen würdest.
Darum empfehlen wir uns ja auch.
Genau.
Aber trotzdem wird das wahrscheinlich nicht der matchentscheidende Punkt sein.
Auf jeden Fall, ja.
Also das
aber ich glaube trotzdem, dass wenn halt dann die Technik so viel schlechter ist, kann es matchentscheidender werden. Du wirst immer noch ein bisschen Hams aufbauen, aber ich glaube, es ist schlechter.
Gute Punkte. Gerade wenn du noch jung in der Trainingskarriere bist, meiner Meinung nach, und dann eben in solchen Situationen tendenziell eher dazu neigst, dann eine schlechtere Ansteuerung, Ausführung zu haben, sind das, denke ich, wichtige Cues. Denn ich bin überzeugt, es gibt unglaublich viele Personen, das sieht man auch in der Praxis, auch bei nimm den Lat als Beispiel, die gehen in die volle Protraction mit den Schulterblättern und ziehen die wieder nach hinten und die treffen ihren Lat-Bombe. Oder? Also da haben wir auf jeden Fall unterschiedliche Cases in der Praxis. Gut, alright, also, ich denke, Übungspool sind wir soweit durch. Ich habe da noch zwei kleine Fragen notiert. Lass mir die mal entsprechend, gehen wir mal weiter. Programming-Überlegungen. Hamstrings sind eine Schwäche. Und Person X. Was macht die für Programmings? Gehen wir mal zuerst mal das Klassiker-Thema auf Splits ein. obwohl man da wahrscheinlich auch einfach einen Leg-Focus-Split nehmen kann. Aber wenn ihr so, nehmen wir jetzt mal eine, ja, sind wir komplett offen. Lieblingssplits, gute Splits, wo ihr sagt, hey, damit geht ihr eigentlich meistens einher, wenn wirklich Hams priorisiert werden müssen.
Ich würde hier eher damit anfangen, dass ich sagen würde, was ich nicht empfehlen würde. Und zwar, ich würde nicht empfehlen, die Hamstrings mehr als zweimal in der Woche zu trainieren. Ich habe das bei noch niemandem jemals gesehen, dass es funktioniert. Und wenn es funktioniert, musst du halt extrem wenig Volumen machen, dass sich der Hebel auch wieder als, oder dass ich denn, dass du netto wahrscheinlich auch wieder schlechter rauskommst. Also ich würde empfehlen, ich habe das Gefühl, bei Hamstrings, der Split ist nicht so entscheidend. Schau, ob es für dich einmal besser passt oder zweimal besser passt in der Woche. Man kann auch ein Argument für einmal machen oder halt zweimal auf halt 9 Tage oder so. Das funktioniert meistens relativ gut. Also so 3 Tage sind schon echt wenig. Wenn du sie zweimal in der Woche trainierst, wirst du einmal nur 3 Tage Rest haben. Dementsprechend, das kann schon eher wenig sein. Also ich habe so die beste Erfahrung gemacht, wenn man so 4 bis 5 Tage Rest zwischen Hamstring-Sessions hat für die meisten Personen. Das ist so split-technisch das, was ich die besten Erfahrungen damit gemacht habe.
Ja, ich finde auch, also bei Hamstring kannst du im Programming gar nicht so viel machen, finde ich. Also es ist irgendwie so ein bisschen limited, weil halt die Recovery Capacities oftmals sehr, sehr schnell ausgeschöpft sind. Und ich glaube, dass Hamstrings einer dieser Muskeln sind, wo du dich auch einfach nicht in zu viel Volumen verrennen darfst. Also in diesem Fokussierungsgedanke kommt ja sehr, sehr schnell immer wieder der Gedanke, mehr ist mehr auf. Und ich glaube, bei Hamstrings ist das wirklich einfach oftmals eben nicht der Fall. Also dass da weniger schon einfach mehr ist. Und du dich wirklich mehr auf die Qualität deiner Sätze als auf die Quantität deiner Sätze fokussieren solltest, um entsprechend dieses Wachstum zu erzeugen, was du dir wünschst.
Ja, das ist ein verdammt wichtiger Punkt. Ich denke, mit der wichtigste Punkt für mich mit dem Programming, wenn Hamstring eine Schwäche sind, ich habe selten, glaube ich, es gab es einmal, dass ich das Volumen für die Hamstrings erhöht habe. Sonst habe ich immer das Volumen gleich gelassen oder in den meisten Fällen sogar abgesenkt und mit weniger Volumen ist es dann noch besser gegangen.
Vor allem, wenn du auch so disruptive Übungen drin hast, wie jetzt einen RDL oder einen sitzenden Beinbeuger oder die Kombination von beidem, wird es einfach sehr, sehr schnell zu viel.
Auch mit sehr geringem Volumen. So.
Ja.
Halt zwei also Sätze RDL.
Ja, genau.
Kann schon sein, dass du 3 Tage sore davon bist. So.
Ja, und wenn man da vielleicht auch mal Numbers geben will, mit dem Volumen, es ist wirklich verdammt wenig. Also ich würde sagen, so bei mir, der Klassiker im Coaching ist auf irgendwie 8, 9 Tage 6 Sätze.
Ja, ich so, habe selber auf 10 Tage 8 Sätze.
Ja, Sweet Spot irgendwo 6, 7, 8, 9, 10 Sätze plus minus.
Also es ist auch so ein Punkt, wenn du pro Woche, also wirklich auf 7 Tage trainierst und da über 8 Sätze machst, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn die Qualität stimmt vom Training, wird das too much sein für 90% oder noch mehr der Athleten.
Davon ausgegangen, dass du einen sitzenden Beinbeuger hast.
Ja.
Weil wenn du halt nur einen stehenden zum Beispiel hast,
ja,
kann es halt schon sein, dass du 8 Sätze regenerieren kannst.
Ja, safe.
Aber auch dann, ja. Auf jeden Fall auch wieder so eine kleine extra Klausel drin, aber grundsätzlich würde ich da schon zustimmen. Also heißt so Session Volume, denke ich, ist so zwischen 3 und maximal 5 Sätze sind so der Sweet, oder 2 bis 5 Sätze.
5 aber schon wirklich Upper Limit, würde ich auch sagen. Was hast du dann bei 5 Sätzen? Vielleicht ein Hinge mit einem Top- und einem Backoff-Satz. Und wenn du 3 Sätze noch Beuger machst, geht
das, kann man schon.
Geht, kann man machen. Bin ich komplett bei dir. Aber dann bist du dann brauchst du danach mindestens 3 Tage keine Hamstrings im Programm.
Ja, das
also safe. Das knallt ordentlich rein. Gut, aber zurück zu meiner Frage. Die Leute denken sich ja, Toni hat nach Splits gefragt und keiner von den 3 Jungs hat einen Split genannt. Was wäre ein Split, wo ihr sagt, den mache ich gerne, wenn ich Hamstrings priorisieren will?
Das kannst du so nicht sagen, weil du eben, ja, wenn du den Hamstring priorisierst, so easy noch was anderes priorisieren kannst und es dann mehr auf das ankommt. Ich glaube, dass wir das so beantworten müssen, wenn du eine Person bist, die tendenziell sehr, sehr starke Beine hat und halt vielleicht einen schwächeren Oberkörper, dann wirst du eher deinen Oberkörper fokussieren wollen. Dann würde ich vielleicht nur einen Leg Day machen und dafür einen Pull-Full-Body-Tag oder noch ein bisschen Ham-Volume, den du drin hast. Und wenn du eine Person bist, die nicht so starke Beine hat oder ja, ein bisschen eher eine ausgeglichene Physik hat, sage ich mal, dann kannst du da easy auch auf zwei Leg Days zum Beispiel zurückgreifen, wo du einen vielleicht mit ein bisschen mehr Ham-Volume machst und den anderen mit dann tendenziell ein bisschen mehr Quad-Volume. Und dann den Rest kannst du halt so gestalten, wie du willst. Das kann eine Push-Pull-Off-Legs, Push-Off-Pull-Legs Rotation sein. Das kann aber auch eine, keine Ahnung, Push-Pull-Off-Legs, Off-Push-Pull-Full-Body-Rotation sein oder whatever. Also da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wie programmt ihr die unterschiedlichen Übungen, die wir jetzt genannt haben, also Übung für die Hüftstreckung und Übung für die Flexion des Kniegelenks zusammen in dem Leg Day? Habt ihr eine Präferenz, die eine Übung vor der anderen? Egal, kontextabhängig.
Mache eigentlich immer, also ich habe schon gesagt, dass ich da eigentlich fast immer Lying Leg Curl in die Session packe, wenn man einen hat. Und ich mache da wirklich fast immer Lying Leg Curl vor RDL, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass nach dem RDL die Ansteuerung deutlich schwieriger wird und es sich für die meisten schon sehr gut anfühlt, mit prefatigten Hamstrings in Hinge reinzugehen und auch dort dann wirklich das zu einem Hinge zu machen und nicht zu einem Lower Back Movement.
Ja, also das wäre eigentlich so die klassische Aufteilung. Du hast zwei Leg Days oder zweimal in deinem Programming, wo du Beinbeuge trainierst. Einmal kombinierst du eine Hüftstreckungsbewegung. Jetzt zum Beispiel ein RDL mit einem Beinbeuger liegend und am anderen Mal hast du halt zum Beispiel nur den Beinbeuger sitzend drin. Dafür gehst du dort auf drei Sätze. Und das könntest du vielleicht noch ergänzen mit einer Hyperextension, aber dann würde ich eher zwei Sätze Beinbeuger sitzend machen und dann Hyperextension noch mit einem oder zwei Sätzen mit reinnehmen. Und da kann man natürlich schon auch variieren, aber ich denke, das ist so das Gängigste, was wir machen. Da bist du zum Beispiel jetzt in diesem Fall, du machst zwei Sätze RDL oder zwei Sätze Beinbeuger liegend, zwei Sätze RDLs und am anderen Mal machst du drei Sätze von einem Leg Curl sitzend und ja, da bist du bei sieben Sätze in der Woche, was dann schon meistens sehr, sehr stabil ist oder sehr gut funktioniert. Ich glaube, so spezifische Programming-Advices wie bei den Hamstrings haben wir noch nie gegeben. Aber ich finde auch wirklich, bei den Hamstrings, es ist eigentlich ziemlich simpel. Also es funktioniert eigentlich fast immer. Kannst du noch ein bisschen nachjustieren und überleg dir wirklich, wenn du in der Session drin bist, sind deine Hamstrings wirklich fresh? Wenn du in den Beinbeuger reinliegst, sind deine Hamstrings wirklich, wirklich ready? Das ist so das, was du dir überlegen musst. Und wenn nicht, mach weniger, wirklich. Dann mach halt zwei Sätze RDLs und am anderen Tag machst du den Leg Curl. Dann ist das alles, was du machen musst.
Ja, da wurden wir jetzt wirklich ziemlich konkret, aber ich glaube, das ist auch eben. Vielleicht gibt es bei den Hams unserer Ansicht nach nicht viel mehr zu sagen, weil das Geheimrezept, das gibt es quasi nicht,
Also wir
sondern,
haben es, das
oder wir haben es
Geheimrezept halt
gerade
schon.
gelegt, das könnte auch sein. Also, ihr seht, wir geben euch ziemlich, ziemlich viel Mehrwert. Gut, wir haben eigentlich so ziemlich alle Punkte angesprochen, die ich hier auf der Liste habe. Abschluss, eine Summary. Lieblingsübung, glaube ich, können wir auch auslassen von jedem von uns, weil da am Ende des Tages der Pool, den haben wir jetzt genannt,
Der ist
fühlen
auch
wir
sehr
mal,
klein.
der ist auch sehr,
Aber
sehr
was ist eure
klein.
Lieblingsübung?
Ja, ich kann sonst. Also, meine Lieblingsübung für die Hams, nur eine?
Mhm. Ja, die
Ja.
Lieblingsübung.
Ja, nur weil dann kannst du wieder sagen, ja, dann hast du nicht alle Funktionen abgedeckt, whatever, aber scheißegal.
Egal,
Meine
wenn.
Lieblingsübung ist ganz klar ein RDL. Für die Hams. Mein Go-To.
Meine Lieblingsübung. Heißt nicht, wenn ich nur eine machen könnte, würde ich den Beinbeuger sitzend wählen, aber meine Lieblingsübung ist der Beinbeuger liegend. Ich habe dort einfach ein deutlich besseres Feeling als beim Beinbeuger sitzend und das Ding fühlt sich richtig geil an. Und ich mache ihn auch viel lieber als den Beinbeuger sitzend.
Echt?
Ja, da gehe ich aber mit Ramon.
Ja.
Ich mag den Beinbeuger sitzend. Ich weiß, er ist ultra stimulativ, aber ich mag den
Ich
nicht.
finde den auch so ein, ja. Ich
Same.
habe auch besseres Gefühl beim Beinbeuger liegend, aber ich mache irgendwie trotzdem lieber den Sitzenden. Ich mache wirklich den Sitzenden gar nicht gerne. Ich finde das wirklich so ein
Krass, das
richtiges
Scheißteil.
Wirt-Movement.
Gut, dann zeige ich dem Weinbeuger sitzen ein bisschen Liebe in der Lieblings.
Gut. Adrian, dein Lieblings-Hand-Movement?
1-1 mit Ramons Aussage mit. Ist genau dasselbe bei mir. Also Lying Leg Curl am besten. Aber wenn ich nur ein Movement wählen würde, Seated Leg Curl.
Also ich denke, mit unseren Lieblingsübungen habt ihr ziemlich gute Chancen auf gute Hams. Gut, da sind wir wohl am Ende dieses Podcasts anbelangt. Kleines Summary, also Anatomie, denkt daran, was sind die Funktionen der Hams? Extension der Hüfte, Flexion im Kniegelenk, zu Deutsch Hüftstreckung, Kniebeugung, damit wir hier nicht immer mit Fachbegriffen um uns werfen. Übungspool, am Ende des Tages Deadlift-Variationen, dort. Denkt an die verschiedenen Variationen, die ihr habt. Wenn ihr Lower Backloading entsprechend weglassen wollt, eine Hyperextension. Da kann es auch eine Hyperextension als Smith Machine sein. Kann auch ein Good Morning sein. Da haben wir jetzt nicht groß darüber eingegangen, aber kann auch ein Good Morning sein. Und dann Beinbeuger-Variation, da sind wir genügend darüber hineingegangen. Ich glaube, wir sind alle dazu gekommen, Beinbeuger stehend. Eher weniger von uns präferiert. Wenn du nur den hast, dann mach ihn, weil besser als gar nichts. Programming
Und wenn du
überlegen,
den geilen
gehabt.
Beinbeuger stehend hast, kann es auch geil sein.
Ja,
Aber die
kann auch sein.
meisten sind
Ja.
einfach extrem schlecht.
Genau. Programming-Überlegungen haben wir dir aufgezeigt, wie du das Ganze entsprechend inkludieren kannst. Rep-Ranges, Spiel mit Rep-Ranges, gerade wenn die Technik entsprechend noch nicht so sitzt oder viel Anxiety da ist. Ausführungstipps haben wir gegeben und das, denke ich, nochmals ein Punkt, den ich persönlich noch wirklich highlighten möchte. Ich denke, bei vielen hapert es auch mit guten Hams, weil sie einfach eine schlechte Ausführung haben. Das muss man auch sagen, das sieht man sehr oft. Kann man aber auf die anderen Muskelgruppen auch übertragen. Wir haben euch Insights zu Volumen und Frequenz gegeben und ich denke, damit habt ihr ein wunderbares Rezept, wie eure Hams wachsen. Spezifischer Punkt nochmals: Volumen geht nicht zu hoch rein. Schaut wirklich, fühlen sich eure Hamstrings, also ne, hört da Ramons Worte in euren Ohren, fühlen sich eure Hamstrings wirklich fresh an, wenn ihr in diesen Beinbeuger liegen geht oder habt ihr noch eine Leftover Fatigue und dann habt ihr hier alles, was ihr braucht, um gute Hams aufzubauen.
Sir. In
Gut.
diesem Sinne, ja, Ramon.
Lift of the Week.
Ah, ist das jetzt wieder der Standard bei uns, dass wir den wieder machen? Hat das jemand gefragt, dass wir den wieder
Ja.
inkludieren?
Das haben einige Leute vermisst. Ich starte sonst, ich habe einen Lift of the Week und einen Ego Lift of the Week, der der gleiche ist. Und zwar mein Squat von gestern. Ich habe letztes Mal 220 gebeugt auf 7, was ja auch mein Lift of the Week war. Dann bin ich gestern auf 230 gegangen, weil wir machen ja keine kleinen Jumps als 5 Kilo pro Seite. Ja, ich habe die Rep-Range ausgefüllt. Somit habe ich 4 Reps gemacht mit, ja, ich würde sagen, 1 bis 2 Reps in Reserve. Ja, von dem her, das war ein geiler Lift, aber war schon ein bisschen verego, von dem her. Ja. Ist das mein Lift of the Week und mein Ego Lift of the Week?
Also ein 10-Kilo-Jump ist absolut Ego.
Das ist nicht ein
Okay,
bisschen
dann habe ich auch einen
verego.
Ego-Lift. Das ist komplett Ego.
Gut, dann ist das mein Ego. Aber ja, egal.
Das ist der verwirrte Lift der Woche.
Nein, aber man muss sagen, also bei Squats bei mir ist halt schon ein bisschen was anderes, weil ich da, also ich habe immer diesen Jump so
Das
gemacht.
ist der Urwert of the Week. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum du immer noch bei diesem Jump bist. Glaubst du nicht?
Nein, weil ich jetzt
Du
die
beugst
ganze
irgendwie
Zeit.
seit 2 Jahren 2,20 für 7.
Nein, ich beuge einfach seitdem ich seit August auf Diät bin, 220 auf 7,
Du bist aber
was.
nicht seit August auf Diät. Du bist schon
Ja.
lange nicht mehr auf Diät.
Ja, und ich habe dort natürlich ein bisschen Performance in der Diät verloren und dann die 220. Immer schön gemacht, mit guter Ausführung, 5 bis 6 Reps, habe nie den Jump gemacht. Das war jetzt das erste Mal, seitdem ich
Das
auf
weiß ich
Pre-Prep war.
nicht.
Ich habe seit der Pre-Prep nie 2,30 getoucht. Ich habe immer entweder weniger oder 2,20 gemacht. Und jetzt habe ich das einzige Mal seitdem in diesem Jahr 2,30 getoucht.
Ich
Und
kann hier ein bisschen Wegegeschichten erzählen. Es gab schon den einen oder anderen Tag, wo Ramon nach Hause gekommen ist und gesagt hat, zumindest ist das mein Eindruck. Ah, Bro, heute musste ich wieder die 220 nehmen, war verwirrt, aber ich musste. Und er ist nie darunter gegangen. Und jetzt ist er sogar
Doch
noch
bin
höher
ich.
gegangen. Ja,
Ich
das
bin
ist
darunter
mein
gegangen.
Eindruck.
Okay.
Aber würdest du sagen, 2,25 wäre der bessere Play gewesen?
Ja, logisch. Also das ist klar, klar wäre es der bessere Play gewesen. Obviously.
Also nochmals ein Aufruf, einen 10-Kilo-Schritt nicht nachmachen. Wirklich.
Also ich kann den Ego-Lift noch toppen.
Leute. Was kommt jetzt?
Also darf ich raten? Ich rate. Du bist bei RDLs von 170 auf 180 gejumpt und hast 3 Reps gekriegt.
Nee, das wäre langweilig. 10 okay. Kilo Jump. Nee, aber Lift of the Week war RDL. Das letzte Mal, als ich den gemacht habe, bin ich von 160 auf 170 gejumpt. Bin da wieder weg bei den 170. Haben sich sehr gut gemoved. Was man dazu aber anmerken muss, ich habe bei RDL die 175 oder 180, nein, 180 schon mal gemoved gehabt. Ich habe den RDL frisch wieder drin und habe das Warm-up gemacht und 160 hat sich nach Luft angefühlt. Das hatte ich beim letzten Mal drauf, war jetzt das dritte Mal wieder RDL, deshalb geht es halt wirklich sehr schnell. Und habe die 170 für 5 Reps gemoved. Denke, war auch einer der besten RDL-Sets, die ich je gemacht habe. Technisch auch wirklich sehr gut. Bin ich sehr happy mit. Und der Ego-Lift war die Hex-Squat. Und die ist ja bei mir auch noch nicht so lang wieder drin. Und das war ein richtiger Ego-Move. Da habe ich Toni schon gesagt, Bro, das wird jetzt so der Ego-Lift. Dort habe ich die arbeite ich ja mit relativ tiefem Stand, sehr quad-dominant, sehr viel Intent und habe ich 3 Plates gemoved gehabt beim letzten Mal. Das war noch vor dem Refeed. Da bin ich etwas tiefer gegangen, weil ich mich an dem Tag wirklich extrem weak gefühlt hatte. Und das habe ich mir jetzt zurückgeholt und bin jetzt auf 3,5 Plates pro Seite gegangen, also ein 20-Kilogramm-Jump. Heißt, ja, habe das ziemlich gut gemoved, habe nur eine Rep weniger gemacht als mit den 3 Plates vom letzten Mal. War die richtige Entscheidung. Ich glaube, weniger wäre da auch nicht produktiver gewesen, aber auch hier muss halt gesagt werden, ich habe die 3 Plates als letzten Warm-up ausprobiert und es war halt Luft. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Aber war schon für eh gut.
Ich musste ab der zweiten Rep muss ich supporten, sage ich.
So ein Cap. Ich hab ein Video davon.
Da sieht man es auch.
Ist sogar auf Instagram. Oh,
sorry, ich weiß nicht, Leute, meine Cam, die dreht komplett durch. Ich weiß nicht, was mit der los ist.
Ich habe nun einen Lift of the Week, das ist Hammer Incline, 3 Plates für 7 oder 8 Reps.
Und da muss man Bela Props geben, weil da hat er wirklich über die letzten Wochen die Mini-Jumps mitgenommen.
Die letzten Monate, Bro.
Monate. Das war wirklich sehr, sehr gut.
Und du, Tony?
Ich habe nichts Spezifisches, ich habe wirklich einfach gute Sessions gehabt, wo ich geiles Feeling gehabt habe, aber ich nichts irgendwie Exorbitantes von Numbers, einfach geile Sessions, guter Pump, guter Stimulus.
Sehr strong. Und ich glaube, mit diesen Worten lassen wir euch jetzt springen aus dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns sehr, sehr gerne. Wir werden nächste Woche wieder eine Q&A-Episode machen. Bis dahin hinterlasst sehr, sehr gerne eine Bewertung, teilt den Podcast mit Freunden, Freundinnen, Meerschweinchen, Haustieren, Müttern, whatever. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur dann 67. Episode des Gymbrincasts. Bis dahin, vielen Dank für den Support und peace out.